Thomas Gerber ist für uns in Koblenz, hat den Prozess gestern und wird ihn heute für uns beobachten. Thomas, gestern haben ja drei Überlebende ihre Erlebnisse aus der Brandnacht geschildert. Gab es da erste Hinweise auf Defizite bei der Polizeiarbeit von damals?
Tja, die gab es tatsächlich. Alle 20 Überlebenden wurden ja noch am Tattag, dem 19.09.1991, von der Polizei vernommen. Auch die drei Nebenkläger, die gestern vor Gericht gehört worden sind. Und sie schilderten die Geschehnisse dann gestern teils anders, als sie damals protokolliert worden waren. Einer hatte damals angeblich von einem Streit im Flur berichtet, kurz vor Ausbruch des Brandes. Und der hat dann gestern gesagt, das stimmt nicht. Der hat mehrfach gestern gesagt, das stimmt nicht, was ihm da im Protokoll vorgelesen worden ist. Und ein anderer will einen Mann und eine Frau mit einem Pferdeschwanz an seinem Fenster noch vorbeihuschen gesehen haben. Und dann gab es auch durchaus Merkwürdigkeiten, etwa bei der Protokollführung. Ein Albaner, der noch heute des Deutschen nicht so richtig mächtig ist, dem wurde das Protokoll damals auf Deutsch vorgelegt. Er hat es auch unterschrieben. Seine Frau war mit dabei und sie musste gegenzeichnen. Sie sollte ihm dann gegebenenfalls erklären, was er denn da unterschreibt und Unklarheiten klar machen sozusagen. Also einen Dolmetscher gab es da nicht. Das klingt ja schon zumindest mal nicht nach besonders akribischer Polizeiarbeit. Mhm. Und dann nach dem Brand, da mussten ja die Asylbewerber aus der Saluja-Straße umziehen. Das Gebäude war ja völlig zerstört. Sie mussten in die Gutenbergstraße umziehen. Und dort hatten dann Neonazis ein paar Wochen später einen Molotow-Cocktail in ein Zimmer geworfen. Den Brand konnten die Bewohner dann selbst löschen. Die Polizei ist auch vorbeigekommen. Aber man hat sie, die Asylbewerber, die da den Molotow-Cocktail in ihrem Zimmer aufgefunden haben, man hat sie nie offiziell offensichtlich vernommen. Das haben sie gestern zumindest ausgesagt. Und wenn das stimmen würde, dann ist das schon ein bisschen mehr als merkwürdig. Das klingt ja fast schon nach Vertuschen.
Wie geht's denn den drei Betroffenen von damals, die ausgesagt haben, heute? Haben die denn diese Erlebnisse von damals verarbeiten können?
Ja, im Groben würde ich sagen, ja, aber die Bilder von damals gehen natürlich den Leuten nicht aus dem Kopf. Da war ein Asylbewerber, der hat geschildert, dass er nachts aufgewacht ist, aufgrund des Lärms auf der Straße. Er wollte dann aus seinem Zimmer im zweiten Stock raus, hat an die Türklinke, an den Türgriff gegriffen, der war heiß und ist dann aus dem zweiten Stock aus dem Fenster gesprungen, blieb unverletzt. Also die Bilder gehen da einfach nicht aus dem Kopf. Ein Überlebender, der berichtete, dass wenn er heute noch Feuerwehrsirenen hört, dass er dann immer unruhig wird und sofort zu Hause anruft und fragt, ob denn mit den Kindern, mit der Familie alles in Ordnung ist. Und alle drei, die gestern gehört wurden, da hat man Selbstzweifel rausgehört, weil sie damals nicht helfen konnten. Und sie stellen sich bis heute die Frage, warum das damals geschah. Und sie stellen sich tatsächlich die Frage, was habe ich damals möglicherweise falsch gemacht, dass ich Opfer eines solchen Anschlags geworden ist. Hilfe für die gestern gehört worden sind, die drei zumindest, die gab es nicht.
Thomas, vielleicht noch ganz kurz, heute geht es weiter. Was steht in Koblenz auf dem Programm? Wird man da auch nochmal die möglicherweise rassistische Gesinnung des Angeklagten Peter S. unter die Lupe nehmen?
Ja, das war gestern schon der Fall. Peter S. hat gestern zugegeben, dass er damals rechtsradikal und gewaltbereit gewesen ist. Aber insgesamt sei er kein echter Nazi. Gegen Ausländer sei er schon gewesen, aber bei Demos, da sei er ja so mitgelaufen. Insgesamt hat er gesagt, er hätte dem Ganzen abgeschworen, schon vor Jahrzehnten. Da allerdings sind dann wieder Bilder gezeigt worden im Gerichtssaal, und zwar von seinem Laptop, der im vergangenen Jahr beschlagnahmt worden war bei einer Hausdurchsuchung. Und da waren Verstümmelungen zu sehen, da waren Gewaltvideos zu sehen, da waren antirassistische und antisemitische Posts zu sehen. Peter S. hat dann nur gesagt, na, der Laptop, das sei ein Familienlaptop gewesen, also nicht er, sondern möglicherweise seine Tochter, seine Frau oder auch sein Neonazi-Freund Peter S. D., der Chef der Saluja Skinheads, hätte Zugang zu diesem PC, zu diesem Laptop gehabt. Insgesamt klang das nicht besonders glaubwürdig, muss man sagen. Heute werden jetzt nochmal vier Feuerwehrleute von damals vernommen werden, und sie werden dann die Brandgeschehnisse nochmal von damals schildern.